Die Textgrundlage der Predigt von Norbert Rose kommt aus Offenbarung 19, die Verse 11 bis 16. Und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Jesus Christus, König aller Könige, danke, dass wir uns in deinem Namen hier versammeln dürfen. Danke, dass du mitten unter uns bist, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern können, dass wir als Gemeinde hier zusammen sein dürfen, Herr. Danke, dass wir dies unbedrängt und frei einfach so machen können, Gemeinschaft mit dir haben, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns alles bist, dass du unser Erlöser bist, Herr. Wir loben dich, wir ehren dich, wir preisen dich. Hab Dank dafür. Und ich möchte dich jetzt für alle bitten, die hier sind, ich möchte dich bitten für uns hier im großen Saal, ich möchte dich für alle bitten, die online dabei sind, auch für die Kinder in den verschiedenen Gruppen, schenk, dass der Gottesdienst uns allen zum Segen wird. Öffne du die Herzen, sprich du uns an und schenke, dass wir was mitnehmen können in die neue Woche. Ich möchte dich heute ganz besonders auch für dein Volk Israel bitten, Herr. Du siehst die Situation vor Ort in der ganzen Region. Du siehst alles, du weißt alles. Wir wollen sie dir anbefehlen, um Schutz, um Segen und um Bewahrung bitten, Herr. Und wir danken dir so sehr dafür, dass wir wissen dürfen, dass du einen richtig guten Plan hast. Dir entgleitet nichts, du wirst von nichts überrascht. Du hältst die Dinge in der Hand, Herr, und du führst es zu einem guten, zu einem wunderbaren Ziel. Hab ganz herzlichen Dank dafür. Wir wollen dir auch die Jesuswoche hinlegen, auf die wir warten, die jetzt dann bald bevorsteht. Schenke, dass dort Menschen sich einladen lassen. Schenke, dass Menschen herkommen, die dich nicht kennen, die auf der Suche sind und deren Hunger gestillt werden kann, Herr. Segne du die Vorbereitungen und alle Einladungen und alles, was mit der Jesuswoche zusammenhängt. Ich möchte dich für Norbert Rose bitten, bevollmächtige du ihn, uns dein Wort weiterzugeben. Rüste ihn mit Kraft und mit Weisheit aus. Danke, dass du dabei bist, Herr. Danke, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen in deinem Namen. Amen.
Ich weiß nicht, ob Sie es auch so kennen. Sie wachen mitten in der Nacht auf, also richtig mitten in der Nacht, so 2:30. Und dann müssen Sie einige Augenblicke überlegen, wovon Sie eigentlich aufgewacht sind. Oder merken Sie, Sie sind aufgewacht nicht von einem Albtraum oder vom Wecker oder von dem schnarchenden Nachbarn. Das wäre sowieso eher mein Part. Sondern aufgewacht von einem Gedanken. Dass da plötzlich ein Gedanke so massiv im Raum steht, also durch ihr Hirn geht und dann dasteht und sie haben diesen Gedanken dann plötzlich so klar vor Augen im Sinn und da reihen sich eine ganze Reihe von Assoziationen automatisch an, das läuft wie ein Fluss und sie merken plötzlich, diese Nacht ist gelaufen. Das ist so aufregend, so gewaltig, dass sie einfach dranbleiben, dass sie vielleicht auch aufstehen, dass sie sich an den Schreibtisch setzen, das aufschreiben müssen, solche Dinge. Das finde ich gigantisch, wenn das passiert, mitten in der Nacht von einem Gedanken erfasst zu werden, von dem man sagen kann, das ist wirklich etwas Besonderes. Das ist nicht nur irgendetwas Nebensächliches, sondern etwas sehr, sehr Besonderes. Unser Gehirn schläft ja nicht nachts. Das ist ja ganz interessant und wichtig für uns. Das Gehirn ist immer wach. Wir schlafen, unser Bewusstsein schläft, das Gehirn, das schläft nicht. Unser Gehirn kann nachts endlich mal in Ruhe das machen, wozu es eigentlich gedacht war, ohne von uns gestört zu werden mit den tausend Gedanken und Dingen, mit denen wir uns normalerweise ja ablenken lassen am Tag. Und so passiert es dann. Und mir passiert sowas relativ häufig, mitten in der Nacht. Und der Gedanke, der stand wirklich wunderschön da. Nicht, dass ich da Offenbarungen hätte oder Visionen sehen würde. Das ist keine Offenbarung, ist wirklich nur ein Gedanke, nur ein Gedanke. Aber der Gedanke war sehr eindeutig, nämlich Jesus kommt. Können wir sagen, ja, das wussten wir schon vorher. Das ist nicht neu, Jesus kommt. Aber da so in der tiefsten Dunkelheit der Nacht plötzlich aufzuwachen und diesen Gedanken vor Augen zu haben, Jesus kommt, diese Formulierung, die wir heute Morgen haben, siehe, er kommt mit den Wolken, das ist das, was wir einfach heute auch hören wollen und sehen wollen. Er kommt mit den Wolken. Und wenn Ihnen da nachts mal so ein Gedanke über die Bettdecke läuft, dann halten Sie ihn fest. Und gehen Sie dem nach und schauen Sie einfach mal diesem Gedanken hinterher, was da alles Ihnen noch klar wird. Denn in der Nacht, da heißt es, den Seinen gibt es der Herr, seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf. Und ich glaube, das ist nicht so ungewöhnlich, dass das gerade ausgerechnet in der Nacht passiert. Besser kann man eigentlich nicht geweckt werden. Wunderschön. Siehe, er kommt mit den Wolken, so heißt es ähnlich auch in der Apostelgeschichte bei der Himmelfahrt Jesu, in der Apostelgeschichte 1 von Vers 10 an. Und als die Jünger ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Und dieser Gedanke, das können wir uns vorstellen, ließ ja die Jünger nicht kalt. Wenn das sozusagen der Abschiedssatz war, den diese beiden weißen Gestalten ihnen gesagt haben, und er ist dann aufgefahren, in einer Wolke aufgehoben worden, dann steht dieser Satz ja auch so im Raum. So wie er aufgefahren ist, so kommt er wieder. Und wir können uns vorstellen, wie sehr sie darauf jeden Tag neu gewartet haben. Also natürlich nicht damit gerechnet haben, dass das 2000 Jahre dauern könnte, sondern jeden Tag, wann kommt er denn, wo ist er denn, wann sehen wir ihn wieder, so wie er aufgefahren ist. Dass man dann nicht einfach sagen kann, dreh dich um, schlaf weiter, das kennen wir schon. Sondern da ist dann das Kopfkino dran. Was alles verbinden wir eigentlich mit diesem Gedanken? Siehe, er kommt mit den Wolken. Nicht nur wann kommt er, sondern wie wird das sein, wenn er kommt? Was passiert da eigentlich? Da passiert ja etwas. Offenbarung 19 ist ja dann auch nicht nur eine nette, leichte, schöne Lektüre, sondern was wir gelesen haben, das ist ja schon relativ starker Tobak. Vorher hatten wir das vierfache Halleluja zum ersten Mal im Neuen Testament, gleich viermal Halleluja, und dann kommt da diese Beschreibung in Offenbarung 19. Es ist auch keine Randfrage der Offenbarung, sondern alles läuft auf dieses Datum zu. Heute wissen wir, das ist das nächste Datum. Das vor uns steht, darauf warten viele Menschen schon seit mehr als 2500 Jahre. Wunderschöne Formulierung, seit Jesaja 40 kennen wir diese Formulierung. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Und faszinierend deswegen, weil mit diesen Formulierungen ja viele andere Worte verknüpft, verwoben sind, dazugehören. Da würde ich Sie gerne einladen und bitten, mal heute Nachmittag in aller Ruhe die Psalmen 90 bis 100 zu lesen. 90 bis, ist ja nicht so viel. Schaffen Sie in einer halben Stunde, falls Sie wieder davon wegkommen. Ja, vielleicht sitzen Sie den ganzen Rest des Tages auch noch dran. Psalm 90 bis 100. Ich will nur ein paar Dinge daraus noch einmal lesen, weil es da genau um dieses Thema geht. Jesus kommt. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und wenn wir das in Psalm 98, manche wissen das schon, das kommt bei mir dann automatisch, das muss sein. Psalm 98, der Herr lässt sein Heil kund werden vor den Völkern, macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Denn er kommt. Er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Das weiß nicht der ganze Psalm, aber so die wesentlichen Auszüge aus diesem Psalm und Psalm 100. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Da muss man erstmal drauf kommen. Jauchzet dem Herrn, ihr seine Heiligen, ihr seine Gläubigen, ihr aus seiner Gemeinde und vielleicht auch nur die, die es ganz, ganz ernst meinen und ganz richtig gemacht haben, sondern jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Güte währet ewig und seine Wahrheit für und für. Und für mich ist immer eine ganz wesentliche Frage, wenn ich diese Psalmen lese, und das geht Ihnen vielleicht ganz ähnlich, sind das nur liturgische Gebete des Alten Testamentes? Sind das nur Tempellieder der Priester und Leviten, so wie wir unsere Gesangbücher haben, so schlagen die ihr Psalmbuch auf und lesen das und singen das, aber eigentlich müsste man sagen, ist ein schöner Traum, klingt gut, singt sich gut, aber eigentlich sind es auch nur schöne, nette Formulierungen. Marx, Engels haben gesagt, Opium für das Volk. Damit kann man sich schön beruhigen. Aber welche Wirklichkeit steckt eigentlich dahinter? Sind die Psalmen und auch dann die Offenbarung, gerade dieses Kapitel 19, sind das nur Symbolsprachen? Dass sie etwas anderes meinen, was aber genau so nicht eintreten wird? Dann könnten wir in aller Ruhe weiterschlafen, wenn es nur symbolisch gemeint wäre. Wenn das aber das nächste große Datum der Weltgeschichte ist, dann können wir nicht weiterschlafen. Da muss man wach sein, da muss man sich darauf einstellen. Ich sage das deswegen, weil ich ja wie viele andere, wahrscheinlich die allermeisten unter uns, in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Ich war auch immer in einer Gemeinde. So von null an, bis ich zum Glauben kam. Das war spät, aber es hat noch geklappt. 14 Jahre bei uns diese Sonntagsschule, Kindergottesdienst, 2 Jahre davon Konfirmandenunterricht, 9 Jahre Gottesdienst, Bibelstunde, Chor, Posaunenchor, Jugendkreis, Jugendchor, immer da, wenn es ging. Grob mit 22, 23 Jahren, nachdem ich dann zum Glauben kam, habe ich zum ersten Mal etwas davon gehört, dass Jesus wiederkommt. Stellen Sie sich das mal vor. 22, 23 Jahre in einer Gemeinde und dann zum ersten Mal gehört, dass Jesus, vielleicht habe ich es überhört. Vielleicht haben da viele immer wieder davon gesprochen und auch vielleicht sogar mal das angedeutet in einer Predigt, aber nie wirklich gehört. Und das macht mich heute, bis heute fassungslos, dass man so lange in einer Gemeinde leben kann, also richtig aktiv auch sein kann und das nie so deutlich hört und davon ausgeht, dass es eigentlich ein Leben lang so weitergeht, wie man es kennt. Gottesdienst, Bibelstunde, Chor, Posaunenchor, Jugendkreis, Jugendchor und irgendwann wechselt man direkt in den Seniorenkreis, weil man den Absprung irgendwie verpasst hat, nicht geschafft hat und merkt, ich bin doch etwas älter geworden und dann sitzt man plötzlich auf einer ganz anderen Seite. Man müsste vielleicht auch sagen, auch das erste Kommen von Jesus ist ja für viele Christen eher Folklore um Dezember rum. Mit allem, was dazugehört, Kind in der Krippe, das geht noch, O Tannenbaum, Lametta und viel kitschigen Dekokram. Dann kommt Silvester, dann kommt Ostern, dann kommt Urlaub und danach kommt schon wieder Spekulatius. Das ist so die Reihenfolge, an die man sich gewöhnen kann. Aber dass der Sohn Gottes, der lebendige Gott selbst, der ewige, der allmächtige, der verborgene Gott, selbst Mensch geworden ist, hineinkommt in diese Welt. Warum er Mensch geworden ist, warum er am Kreuz gestorben ist und was alles davor und drumherum und danach noch geschehen ist und noch geschehen wird, das wissen viele nicht. Warum sollte sich jemand mit dem zweiten Kommen Jesu beschäftigen, wenn nicht einmal das erste Kommen Jesu irgendeine große Bedeutung hatte? Dann kann man sagen, es läuft immer so weiter, wie wir es schon kennen. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Messe in der römisch-katholischen Kirche über Jahrhunderte in lateinischer Sprache gelesen wurde, bis 1965. Das denkt man gar nicht. Lateinische Sprache, die hatten auch keine eigene Bibel in der Regel. Das war zu kompliziert, das verwirrt die Leute nur. Sie sollten nicht selber drin lesen und sich auch noch auskennen am Ende und vielleicht noch ihren Priestern und Pfarrern widersprechen. Deswegen Lateinisch, das reicht. Das reicht, wenn ihr da seid, wenn ihr an der Kommunion teilnehmt, wenn ihr Glieder am Leib Christi seid, das seid ihr automatisch, wenn ihr zur Kirche gehört, getauft und Kommunion erlebt habt. Das war so dieser Gedanke und deswegen hat man relativ wenig darüber gewusst. Vom ersten kommt Jesu nicht so viel und vom zweiten kommt Jesu eigentlich ist gar nichts. Und weil auch die Theologen und die Theologie insgesamt eher verwirrt war, mit vielen Worten, Beispiel Offenbarung 9, das haben viele Ausleger so verstanden, und es hat sie bis heute nicht wesentlich geändert, dass hier keine echten Ereignisse in der Geschichte oder in der Zukunft beschrieben werden, sondern nur verborgene geistliche Erfahrungen, die auf einer bildhaft symbolischen Ebene beschrieben werden. Also schon der Gedanke, irgendwie kommt er schon, irgendwie. Aber kein Mensch kann genau sagen, wie das denn sein wird, wie wir uns darauf einzustellen haben. Also keine echten Ereignisse, sondern eher unter dem Aspekt, nehmen Sie das bloß nicht zu wörtlich. Und ich fürchte, das ist die verbreitetste Ansicht dieser Texte, dieser Zeugnisse aus der Offenbarung. Bei Augustin können wir schon sehen, dem alten Kirchenvater, der in der späteren seiner Zeit gesagt hat, der Reiter auf dem weißen Pferd sei schon mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, also an Pfingsten, schon da. Da hat er seine früheren Ansichten korrigiert, hat gesagt, der ist schon da, da kommt nicht mehr. Daran halten wir uns, der Heilige Geist ist ausgegossen, denn es heißt ja auch, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen und der Heilige Geist ist nun da. Für Martin Luther stellt dieser Abschnitt Offenbarung 19 den Kampf mit dem Papsttum seiner Zeit dar. Können wir nachvollziehen, weil das so massiv aufgebrochen ist und das Tier und sein Prophet, das war natürlich römisch-katholische Kirche und der Papst, und das wird nun bekämpft mit dem Wort Gottes, das jetzt endlich nach Jahrhunderten zum ersten Mal klar und deutlich verkündigt werden kann. Und das war dann der Beginn der Reformation, ähnlich Johannes Cocheius, reformatorische Verkündigung, das Evangelium jetzt ganz neu. Jesus ist in seinem Wort gegenwärtig. Sagen wir ja auch, natürlich. Jesus ist in seinem Wort gegenwärtig, Jesus ist in seiner Gemeinde gegenwärtig. Und das erleben wir auch. Und das würde ich Ihnen auch jedes Mal immer wieder sagen. Gehen Sie in die Gemeinde unter sein Wort und Sie werden erleben, dass Sie nirgends so klar erreicht werden von ihm wie in der Gemeinde, in der Versammlung, da wo wir in seinem Namen versammelt sind. Viel, viel besser, viel mehr, als wenn wir da vor uns allein vor unseren Bibeln sitzen, was auch einen großen Wert hat, aber Gemeinde ist unschlagbar. Das war diese Meinung nach der Reformation. Er ist in seinem Wort gegenwärtig. Und weil sein Wort schon lebendig gegenwärtig ist, brauchen wir auch nichts anderes. Das wäre dann die Konsequenz. Philipp Jakob Spener verstand Offenbarung 19 als die Gegenwart Jesu in Tat und Kraft, nämlich in der jetzigen Zeit. Wie lang das dauert in Tat und Kraft, das hat er nicht sagen können. Ein unsichtbares Wirken Jesu durch den Glauben über einen nicht näher definierten Zeitraum. Da würden wir sagen müssen, das zieht sich hin. Das dauert. Johannes hat aber was anderes gesagt. Also stellen Sie uns mal vor, die Offenbarung des Johannes hätte begonnen mit den Worten, das zieht sich hin. Siehe, ich komme bald, ich komme schnell. Das zieht sich nicht hin. Auch wenn wir schon auf 2000 Jahre zurücksehen, das haben wir ja schon gehabt, wir müssen mal diese 2000 Jahre herausrechnen und die Offenbarung direkt an die Apostelgeschichte dranhängen und mit diesen Ohren hören und wir würden plötzlich merken, da zieht sich gar nichts hin. Das geht so schnell und so plötzlich, dass wir uns nur wundern können. Aber diese Vorstellungen, wenn man das die Gemeinde da in diesen 2000 Jahren sieht und die Offenbarung des Johannes auf diese 2000 Jahre verteilt, dann kann man nur sagen, das zieht sich hin. Und das könnte sich noch länger hinziehen, wenn wir es so sehen. Die späteren Lutheraner hielten die Idee eines tausendjährigen Reiches sowieso für eine Irrlehre. Offenbarung 19 bedeutet, dass Gott die gottfeindlichen Mächte überwindet. Das geschieht aber nicht in sichtbarer, sondern in unsichtbarer Weise. Irgendwie macht er das schon. Und wir merken, fast alle Varianten setzen voraus, dass Jesus eigentlich schon da sei. Dass das zweite Kommen Jesu schon hinter uns liegt. Wer jetzt noch wartet, der wartet vergeblich. Wir müssen was tun. Was tun, was tun, nicht warten. Klingt irgendwie auch richtig, immer irgendwas tun zu wollen. Fast alle Varianten gehen davon aus, dass die Offenbarung des Johannes diese lange Zeit der gesamten Kirchengeschichte beschreibt. Zäh. Und quälend. Und dass die Kirchengeschichte eigentlich auch schon alles sei. Stellen Sie sich das mal vor. Das war's. Kirchengeschichte. Der Vergangenheit noch ein paar Jahrzehnte, vielleicht auch in die Zukunft oder noch ein paar Jahrhunderte oder Jahrtausende. Aber eigentlich wäre es es dann gewesen. Wir gehen also auch nicht auf ein Ziel der Kirchen- und Welt- und Heilsgeschichte zu, sondern der Weg ist das Ziel. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe. Der Weg ist das Ziel. Das ist ein Käse. Der Weg ist der Weg und das Ziel ist das Ziel. Nichts anderes. Aber es klingt natürlich irgendwie genial, wenn einer kommt und sagt, der Weg ist das Ziel. Ja, schaut hin, carpe diem, nutze den Tag. Klingt auch richtig, tun wir auch, aber der Weg bleibt der Weg und das Ziel bleibt das Ziel und das sollten wir nicht verwechseln. Einige Varianten gehen davon aus, dass die Wiederkunft Jesu also schon geschehen sei, vor allem in der Gestalt der protestantischen Kirchen. Das tausendjährige Reich sei also mit Luther spätestens angebrochen. Diese Varianten würden bedeuten, mehr als das, was wir jetzt im Protestantismus erleben, ist auch nicht mehr zu erwarten. Damit waren nicht alle einverstanden, warten immer noch, aber eigentlich muss man sagen, Prinzip Hoffnung, Hauptsache du hast eine Hoffnung. Die Hoffnung belebt natürlich, die Hoffnung verleiht Flügel oder wie immer wir das sagen wollen, da kommt etwas in Gang. Hoffnung löst bei uns immer etwas aus, das stimmt auch, ist nicht völlig falsch, aber im Grunde genommen war es das auch schon. So ein bisschen Hoffnung, die ein bisschen so Dynamik auslöst bei uns. Fast alle Varianten gehen davon aus, dass Israel bei der Wiederkunft Jesu keine Rolle spielen wird. Dass Israel untergegangen, verloren ist, auch faktisch nicht mehr vorhanden ist, auch nie wiederkommen wird. Wir können das natürlich verstehen, gerade bei den Reformatoren. Es war ja schon 1500 Jahre kein Israel mehr da. Es gab nur ganz wenige, die noch darüber nachgedacht haben, was die Sammlung seines Volkes bedeuten könnte. Spener war einer der wenigen, der gesagt hat, da kommt noch was. Sein Volk wird sich noch einmal sammeln, wird gesammelt werden. Zumindest soweit hat er es sehen können. Alle Varianten gehen davon aus, dass die Kirche das wahre Israel sei. In verschiedenen Varianten. Die katholische Kirche glaubt das weitestgehend. Die protestantischen Kirchen glauben das auch. Fast alle Kommentare, die Sie zur Offenbarung lesen können, sagen die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Gemeinde, die Gemeinde, die Gemeinde. Israel kommt fast nicht mehr vor, außer da, wo es mal ausdrücklich erwähnt wird, die 144.000. Die anglikanische Kirche ist nochmal ein bisschen anders, die sagt, das britische Königreich, das ist das Reich Christi und der König ist das Oberhaupt. Verrückt, was da alles geht. Alle Varianten gehen davon aus, dass es in der Zukunft keine Wiederkunft Jesu geben wird und die verschiedensten Worte und Bibeltexte von der Wiederkunft Jesu seien ausschließlich symbolisch, allegorisch zu verstehen. Nur die Pfingstkirchen, die haben irgendwie gemerkt, da fehlt noch was. Also immerhin, die Pfingstkirchen, die haben gemerkt, so kann das nicht sein, da muss doch irgendwann kommen. Und die Pfingstkirchen gehen dann davon aus, dass das tausendjährige Reich mit der Neuausgießung des Heiligen Geistes angebrochen sei, exakt am 9. April 1906 in der Azusa Street in Los Angeles. Da begann die Zeit der Pfingstkirchen und genau da habe das tausendjährige Reich begonnen. Immerhin, sie haben gemerkt, das kann noch nicht alles gewesen sein. Da muss doch irgendwas für uns kommen. Und wenn wir den Faden noch ein bisschen weiter spinnen, dasselbe gilt dann auch für die Auferstehung von den Toten. Das bedingt sich gegenseitig, nämlich wir sind schon alle auferstanden, als wir gläubig wurden, denn wir sind doch mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden. Was wartet ihr auf eine weitere Auferstehung? Er hat unsere sterblichen Leiber längst schon lebendig gemacht durch den Glauben und jetzt leben wir im Glauben sehr, sehr lebendig. Finde ich auch. Also ich finde uns schon sehr lebendig. Aber auch das ist noch nicht alles. Allgemeiner, er sei in seine Gemeinde hinein auferstanden. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das klingt auch logisch und richtig. Jesus lebt also in seinen Jüngern, in seinen Anhängern, in seinen Nachfolgern weiter. Durch den Glauben, da ist kein Unterschied mehr. Auch was sein Wort angeht, ob Jesus selber das gesagt hätte, was wir in den Evangelien lesen, oder ob das sozusagen von seinem Leib geschrieben wurde. Gemeindebildung nennt man das. Dass viele der Worte, die wir in den Evangelien haben, dann eben nicht mehr seine Worte sind, sondern Worte aus späteren Generationen. Da ist man dann sehr flexibel, wo man das einordnen kann. Christus lebt in mir. Das tut er natürlich. Glauben wir, wissen wir. Aber er will auch noch offenbar werden. Das Ziel ist noch nicht da. Wir sind noch nicht da, wo wir einmal sein werden, wenn wir mit ihm offenbar werden werden. Ah, das ist ja doppelt. Werden sollen, werden dürfen. Also das ist das, was uns bevorsteht. Und alle Varianten erklären auch, warum kaum über Fragen der Endzeit, der sogenannten letzten Dinge, der Eschatologie gesprochen, gepredigt wird. Manche sagen das auch ganz offen in Gesprächen, habe ich es oft erlebt. Endzeit interessiert uns nicht. Was uns interessiert ist, wir wollen in der Gegenwart Jesus erleben. Ist verständlich. In der Gegenwart erleben, dass er da ist, dass er lebendig ist, praktisch und konkret. Da brauchen wir keine Endzeit, keine Wiederkunft. Und dann landen wir natürlich irgendwann beim Apostel Paulus, der das wahrscheinlich schon so hat kommen sehen, wie sich das entwickelt und dann im 2. Thessalonicher 2 geschrieben hat, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so lasst euch nicht zu schnell wankend machen. Weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn der Tag des Herrn ist noch nicht da. Wir warten noch darauf. In 2. Timotheus 2, halte dich fern von ungeistlichem losen Geschwätz, von denen, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Und Jesus selbst schließlich hat ebenfalls davon gesprochen in Lukas 17, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen, einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach, denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Und da stehen wir vor diesem Abschnitt in Offenbarung 19 mit diesen sehr, sehr eindrücklichen Beschreibungen und gewaltigen Bildern von dem Reiter auf dem weißen Pferd. Das ist natürlich der Triumphzug. Das kannte man damals schon, wenn der Kaiser nach einem Kampf zurückkam und dann der Triumphzug, diese Triumphbögen haben ja alle diese Bedeutung gehabt. Der Einzug nach dem gewonnenen Kampf, das ist der Reiter auf dem weißen Pferd, weiß natürlich für den Sieger und für Gerechtigkeit. Augen wie Feuerflammen, ein Haupt mit vielen Kronen, die hat er sich sozusagen gesammelt. Alle seine Gegner sind darunter. Das Gewand mit Blut getränkt, ein ganzes Heer des Himmels mit weißen Pferden, das scharfe Schwert aus seinem Mund, der eiserne Stab, die Weinkelter. Wir müssen diese Bilder nicht mehr auslegen. Ich glaube, jeder versteht die Bilder schon per se. Da braucht man keine Übertragung mehr, was es genau denn zu bedeuten hat. Das Einzige vielleicht, was jetzt sehr, sehr merkwürdig ist an diesem Abschnitt, ist der geheimnisvolle Name, den keiner kennt. Ein Name, der offensichtlich mit ihm verbunden ist, den aber keiner kennt. Und wir müssten tatsächlich sagen, das ist richtig. So kennen wir ihn nicht. So wie er hier beschrieben ist, kannten wir ihn bisher nicht. Das ist uns wirklich ein wenig befremdlich. Ganz anders, als wir ihn vielleicht in unserem eigenen Leben in der Bibel entdeckt haben, in den Evangelien gesehen haben. Aber es werden dann doch noch sehr eindeutige Namen genannt. Er ist nicht völlig unbekannt, sondern wir haben seinen Namen, treu und wahrhaftig. Sein Name ist Gottes Wort, Johannesevangelium, natürlich ganz am Anfang. Sein Name ist König aller Könige und Herr aller Herren. Und daneben dieses andere Bild, das haben wir gerade gesehen, nämlich er kommt wie ein Blitz und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Und wir fragen uns, was gilt denn jetzt, Lukas 17 oder Offenbarung 19? Kommt er wie ein Blitz, dann steht er da und alle sehen ihn in einem Augenblick. Oder kommt er so, wie wir es hier beschrieben finden, mit diesen gewaltigen Bildern, die uns hier vor Augen stehen? Vielleicht darf ich es noch einmal sagen. Fast alles, was wir in der Offenbarung des Johannes finden und sehen, geschieht in der verborgenen, unsichtbaren Welt. Also auch diese ganz starke Sprache ist zunächst einmal eine Sprache für die Wirklichkeit in der unsichtbaren Welt. Es geschieht in einem geistigen Raum, vergleichbar mit Epheser 6, wo Paulus sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, also nicht mit Menschen, nicht mit Gestalten, die wir sehen können, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, die natürlich auch ihre Spuren hinterlassen in der sichtbaren Welt, wo wir manches davon sehen, welche Wirkungen da bleiben. Aber dass wir auch verstehen, dass all das, was in der verborgenen, geistlichen Welt geschieht, uns darauf hinweist, dass dieser geistliche Raum nicht leer ist, sondern dass da Vorgänge sind, dass da eine Fülle ist, dass da auch nicht nur, wie es Paulus schreibt in Epheser 6, mächtige, gewaltige Geister und Dämonen sind, sondern dass da vor allem noch etwas ganz anderes ist, nämlich der lebendige Gott, der Thron Gottes, seine himmlischen Heerscharen, die hier auch genannt werden, dieses Heer mit weißen Pferden, die da plötzlich auftauchen, seine Herrlichkeit, die wir sehen und die Auseinandersetzung, die wir erleben und zu führen haben, geschehen dann ebenfalls auf einer geistlichen Ebene. Da geht es um Wahrheit, um eine Haltung, um Gerechtigkeit, um den Glauben an das Evangelium, an den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, welcher ist das Wort Gottes. Da ist das Wort Gottes wieder da, beharrliches Gebet. Und nun kommen nicht nur diese irren Geister, von denen wir schon einiges gesehen haben, der verschiedenen Zeiten und Kulturen und Religionen und Dämonen, die wir da zumindest wahrnehmen können, sondern jetzt kommt das Heer des Himmels. Er allen voran, die geistigen Heerscharen, die niemand kennt, die niemand sieht, aber jetzt setzt er sein Heer in Bewegung. Das ist was Gigantisches. Ob wir es nun schon sehen oder noch nicht sehen, aber dass er sein Heer in Bewegung setzt und wir sehen in den Worten der Offenbarung den Thron Gottes vor uns, da ist der lebendige Gott, da ist das Heer des Himmels, da ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Jesaja 40, siehe, da ist euer Gott. Da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Und die Frage, was tut er da? Was tut er da? Wie stellen wir uns das vor? Er tut genau das, was er schon immer getan hat. In dieser ewigen, verborgenen Welt Gottes spricht der lebendige Gott sein Wort. Das ist das Entscheidende. Er spricht sein Wort. Ob wir es sehen oder nicht, ob wir es schon hören oder nicht, aber das Entscheidende ist, er spricht sein Wort. Und wenn Gott spricht und wenn die Zeit erfüllt ist, dass er spricht, dann entstehen ganze Welten. Er spricht, so geschieht's. Wenn er spricht, dann bewegt sich die ganze Schöpfung, dann bewegt sich die ganze Welt allein durch sein Wort. Alles gerät in Bewegung. Das haben wir zu verstehen. Allein durch sein Wort. Er spricht sein Wort, wir sehen es nicht, wir hören es nicht, aber wir erfahren, dass da eine Wirkung entsteht. Und wenn er sein Wort spricht, dann nimmt die Geschichte seinen Lauf. Dann nimmt seine Geschichte ihren Lauf. Sein Wort kommt. Sein Wort kommt. Sein Name heißt Wort Gottes. Und wenn er sein Wort spricht, dann geschieht etwas. Sein Wort kommt angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Manche Ausleger sagen, das ist jetzt nicht sein Blut, sondern das ist das Blut der vielen seiner Gegner. Er hat das Blut seiner Knechte gerecht, hieß er in Vers 2 schon. Trotzdem glaube ich, dass wir dabei bleiben dürfen. Es ist das Erkennungsmerkmal Jesu, deutlich erkennbar an diesem Gewand, das mit Blut getränkt ist, nach Hebräer 13, Vers 8, wo es ja heißt, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Er ist immer derselbe. Auch wenn er kommt, ist er derselbe, der schon war. Alle Augen werden ihn sehen. Sie werden ihn sehen, den sie durchstochen haben. Also auch das Gewand werden sie sehen. Sie werden nicht lange überlegen müssen, wer er sei, woher er kommt, was er macht, sondern sie werden ihn sehen, den sie durchstochen haben. Und die Frage, die natürlich für uns wichtig ist, was bringt er denn? Bringt er Tod, Verderben, bringt er Vernichtung? Die Beschreibungen deuten ja in diese Richtung. Wenn wir Offenbarung lesen, dann haben wir den Eindruck, das ist alles ganz furchtbar. Ja? So viel Tod, so viel Verderben. Und ich weiß, manche, vielleicht müssen wir sagen, viele wünschen sich das auch. Tod und Verderben. Alle die, die nicht in seiner Spur waren, Tod und Verderben. Sie wollen unbedingt, dass alle für alle Zeit ausgelöscht werden. Oder noch besser, für alle Zeit in der Hölle landen. Verstehe ich gut, verstehe ich sehr gut. Ich habe auch so Anwandlungen manchmal, dass ich manchen irgendwas an den Hals wünsche, was zum Glück nicht kommt. Aber diesen zutiefst menschlichen Gedanken, den verstehen wir wahrscheinlich alle gut, dass da doch irgendwas kommen muss. Einer, mit dem ich sprach, ein Familienvater, der nur ein Kind hat, sagt, und wenn der nicht an Jesus glaubt, dann landet der in der Hölle. Und da gehört er dann auch hin. Sagt ein Vater. Von seinem Kind. Ich habe ihm dann direkt gesagt, ich kann das verstehen, dass es irgendwie klingt richtig, klingt korrekt. Die Liebe kann das nicht. Die Liebe kann das nicht. Der Vater kann sein Kind nicht in der Hölle ertragen. Ausgeschlossen. Aber wir müssen natürlich ein paar Fragen beantworten, wenn wir das so sagen. Viele werden da ihre Fragen haben. Ihr, die ihr doch böse Väter seid, sagt Jesus im Matthäus-Evangelium, wir können unseren Kindern auch gute Gaben geben, aber wir merken auch, dass wir immer noch sehr böse Väter sein können. An solchen Stellen merken wir es sehr deutlich. Jesus kommt mit seiner Liebe nicht zu Ende. Er kommt mit seiner Liebe nie an die Grenze. Er ist gerecht. Er ist treu und wahrhaftig. Das ist ganz eindeutig beschrieben. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Manch einer wird sich wundern, wenn ihm sein ganzes Leben um die Ohren fliegt. Das ist ganz sicher so. Trotzdem bin ich ganz sicher, erst wenn wir verstehen, was Paulus meinte, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Oder wie unser Wochenspruch das sagt, als wir noch Feinde waren, als wir noch Sünder waren, ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Da hat Paulus ja nicht gemeint, dass wir jetzt auch ein wenig Liebe empfinden können und ein bisschen freundlicher sind, als wir vorher waren, sondern da geschieht ja etwas komplett Neues. Die Liebe Gottes, von der wir gar keine Ahnung hatten, ist ausgegossen in unsere Herzen. Und was heißt das? Was heißt das? Das heißt, dass wir die Welt nicht mehr so sehen können, wie wir sie bis dahin gesehen haben. Dass wir auch Menschen nicht mehr so sehen können, wie wir sie vorher gekannt haben. Alles durch die Liebe Gottes. Gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Unveränderbar, immer derselbe. Die Liebe, die alle Erkenntnis übertrifft, ist nun in unser Herzen ausgegossen. Und sie verändert nicht nur unser Verhalten, sie verändert unseren Blick, sie verändert unsere Erkenntnis, sie verändert unser Gebet, sie verändert auch unseren Verstand, unser Verstehen dessen, was wir hier gelesen haben, dass wir ganz sicher sagen können, Jesus kann nicht aufhören zu lieben und trotzdem bleibt er der Treue und Wahrhaftige, der Gerechte. Wir können sein Handeln am Kreuz und in der Gnade und auch im Gericht nur dann erfassen und ermessen, wenn unsere Erkenntnis durch diese Liebe Gottes gefiltert und bestimmt ist. Die Liebe Gottes löst das nicht auf, was wir gelesen haben. Wir hätten das vielleicht gerne, dass jetzt alles einfach in Wohlgefallen aufgelöst wird. Wir müssen sagen, nein, er bringt nicht Tod und Verderben, er bringt Gerechtigkeit. Wie macht er das? Haben wir schon gesehen. Indem er sein Wort spricht. Und wenn er sein Wort spricht, dann entsteht Gerechtigkeit. Er macht das Heil offenbar. Treu und wahrhaftig und in Gerechtigkeit. Und es ist immer dasselbe, immer auch derselbe, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Da kommt kein anderer, aber er kommt nur mit einem ganz anderen Ziel. Beim ersten Mal, um zu retten, beim zweiten Mal tatsächlich, um zu richten. Ich habe Gnade angeboten, du wolltest nicht. Ich habe Vergebung angeboten, du wolltest nicht. Ich habe mein Leben für dich gegeben, du wolltest nicht. Ich habe dir Tod und Leben vorgelegt, du wolltest nicht. Ich habe das ganze Heil vor dir ausgebreitet und du wolltest nicht. Ich habe mein Leben für dich hingegeben und du wolltest nicht. Umgekehrt. Ja, er bringt auch Tod und Verderben. Auch Tod und Verderben. Er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Wir werden das dann noch sehen in der Fortsetzung in Offenbarung 19. Da wird beschrieben, da sind die Vögel am Himmel und es heißt dann, kommt und esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und der Starken und der Pferde und die darauf sitzen. Da zucken wir zusammen und ich höre das Entsetzen einer Frau, einer gläubigen Frau und sagt, das ist ja furchtbar. Das ist doch nicht der Herr, den ich kenne. Das kann gar nicht sein. Wie kann ein liebender Gott so etwas wollen? Und trotzdem, auf den letzten Metern der Offenbarung wird tatsächlich auch noch gestorben. Wird auch noch gerichtet. Vielleicht sogar noch mehr als vorher. Wenn er kommt zu richten, die Lebenden und die Toten, die ganze Offenbarung war ja voll davon, von diesen Gerichten. Aber seien wir doch mal ganz, ganz nüchtern. Gestorben wird doch schon seit Jahrtausenden, das ist doch gar nicht neu. Alle, die vor uns waren, sind gestorben, auf die eine oder andere Weise. Und manche haben das als Gericht erlebt und manche als Schicksal und die anderen sind einfach so gestorben, ohne viel darüber nachzudenken. Aber gestorben wurde bisher ohne Ausnahme, vielleicht Henoch kennen wir, Mose wissen wir, da gab es ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber gestorben wurde die ganze Zeit, Jahrhunderte, Jahrtausende wurde immer gestorben. Also das, was wir in Offenbarung 19 lesen, ist überhaupt nicht neu, sondern das Normale. Es wird gestorben. Und es gibt viel Ungerechtigkeit auch im Sterben. Manche sterben viel zu früh, manche sterben durch Gewalt, manche sterben durch Leichtsinn. Und die Warum-Frage, die hört ja nie auf, dass man immer wieder fragt, warum die, warum der, warum so früh? Und wir kriegen diese Frage einfach nie beantwortet. Das ganze Elend des Menschen ist immer da, ist immer vor Augen und damit leben wir schon immer. Sie alle. Ihr alle, wir alle, es wird immer schon gestorben. Wir sagen das bei jeder Beerdigung, Erde zu Erde, Staub zum Staube, Asche zum Asche. Von Erde bist du genommen und zu Erde wirst du wieder werden. Da ist, wenn er nicht kommt vorher, dann ist das unser Weg, unser Schicksal, das ist also nicht neu. Äußerlich gesehen geschieht also in Offenbarung überhaupt nichts Neues. Neu ist aber das eine. Er heißt treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Das ist neu. Er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Gericht heißt Gerechtigkeit. Er schafft Gerechtigkeit. Richten heißt nicht Vernichtung, sondern richten heißt zurechtbringen. Endlich, endlich, endlich Gerechtigkeit in dieser verrückten Welt. Er schafft Heil mit seiner Rechten. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Und bis er kommt, wird auch noch gestorben, auf die eine oder andere Weise. Manche von uns möglicherweise noch, aber er kommt. Und für uns ist die Frage viel wichtiger, wohin gehören wir eigentlich mit unserem Leben? Haben wir diesen klaren Blick, dass wir mit ihm leben werden? Haben wir diese Erfahrung, dass er in meinem Leben gegenwärtig ist? Stimmt das schon in unserem Leben? Und dann Lukas 21 noch einmal zu sehen, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Das erleben wir ja. Das erleben wir doch gerade in diesen Tagen, seit gestern noch einmal neu mit neuen, neuen Wellen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann kommt der entscheidende Satz in Lukas 21. Wenn dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist ja ganz schwer auszuhalten. Wir beten im Augenblick natürlich seit gestern für Israel. Wir beten schon länger für die Ukraine. Ich bete auch für die Russen, die da ungefragt an die Front gestellt werden, ob sie wollen oder nicht. Ich bete auch für die vielen, die keine eigene Entscheidung getroffen haben oder die verwirrt sind in ihrem Geist. Ich bete gerne für die vielen, weil das diese Perspektive ist. Wenn das aber anfängt zu geschehen, dann geht's in diese letzte Spur hinein. Dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und wenn das dann so mitten in der Nacht geschieht, dass plötzlich der Gedanke da ist, Jesus kommt. Siehe, er kommt mit den Wolken. Dann darf ich mich daran freuen, dass ich weiß, das steht möglicherweise unmittelbar davor. Mitten in der Nacht, oder ich kann es auch anders sagen, in der tiefsten Dunkelheit. In der tiefsten Dunkelheit. Wenn man das dann noch hören und sagen kann, siehe, er kommt mit den Wolken. Er kommt, der treu und wahrhaftig heißt. Er kommt in Gerechtigkeit. Er, das Wort Gottes, kommt. Und wenn sein Wort gesprochen wird, wenn der Vater sein Wort spricht, dann zieht sich das nicht endlos und zäh hin über die Jahrtausende. Dann geschieht das in wenigen Augenblicken oder Tagen oder Wochen, vielleicht Monaten. Aber dass wir darauf eingestellt sind, siehe, ich komme bald. Wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir uns an dein Wort halten dürfen und dass dein Wort nicht nur symbolisch und allgemein und irgendwie zu verstehen ist, sondern dass du es sehr, sehr ernst gemeint hast, dass jedes Wort von dir auch so gemeint ist, wie du es gesagt hast und dass jedes Wort für uns Evangelium bedeutet. Weil wir es von dir her und von deiner Liebe aus sehen, weil wir es verstanden haben, dass Gericht und Tod und Sterben nicht das Letzte ist, sondern dass du immer noch einen Weg hast für die, die im Glauben gestorben sind und auf die Auferstehung zugehen dürfen, aber dass du auch noch etwas hast, wo du Gerechtigkeit und Heil schaffen wirst und dein Ziel erreichen wirst mit dieser irren und verlorenen Welt. Und wir freuen uns daran, warten darauf, dass du kommst und dein Wort wahr machst. Wollen aber auch uns selbst darauf einstellen und immer wieder schauen, ob wir in dieser Spur schon sind, ob wir schon verstanden, angenommen haben, ob wir unsere Hoffnung ganz auf dich richten, ob wir uns ablenken mit all dem möglichen Kram, der da um uns ist und uns umso mehr in der zunehmenden Zeit auf dich ausrichten wollen. dass wir einen klaren und festen Stand, einen klaren Blick haben und uns von Herzen daran freuen können. Jesus kommt, du wirst kommen nach deiner Verheißung. Und wir geben dir darüber schon jetzt die Ehre und danken dir und wollen deinen Namen umso größer machen, ihn weitersagen und vielen Menschen davon erzählen. Jesus kommt. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.